Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Bevor wir loslegen, nochmal unser liebgemeinter Hinweis. Bitte liked, subscribed, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt, der uns unterstützt beim Wachstum unseres kleinen, aber feinen Kanals.
Und eure Kommentare interessieren uns besonders.
Jan, mir ist am Wochenende etwas ganz Skurriles passiert, deswegen haben wir heute uns zu diesem Thema zusammengefunden. Und zwar habe ich schön gemütlich, bei dem Herbstwetter konnte man nichts anderes machen, durch YouTube gesappt und habe dann Bilder gefunden von Donald Trump in den Endzügen des US-Wahlkampfes und habe gesehen, dass Pastoren, Evangelikale oder auch in katholischen Vereinigungen Menschen in einem Halbfächer um Donald Trump herumstanden. Er saß an einem Tisch. Im Halbkreis haben sich hinter ihm Gebetsreihen gebildet, so möchte ich das mal formulieren. Die haben ihre Hände auf seine Schultern gelegt und dann wurde gemeinschaftlich gebetet für Donald Trump, um Gottes Segen gebeten für Donald Trump, für den US-Wahlkampf, für Hilfe, Schutz und Führung. Und das wurde von verschiedenen Glaubensrichtungen praktiziert. Daraufhin habe ich dann mal angefangen, mich genauer mit dem Thema zu beschäftigen, weil mir gar nicht in dem Ausmaß bewusst war, wie sehr der US-Wahlkampf auch von Religionsgemeinschaften geprägt wird. Und von daher dachte ich, ich bringe dieses Thema mal heute mit, weil für mich hatte das in erster Instanz erstmal ein ganz abstruses Bild abgegeben. Ich habe mir jetzt vorgestellt, die Deutsche Bischofskonferenz sitzt um Olaf Scholz herum. Also das war wirklich für mich ein sehr befremdliches und abstruses Bild. Habe es auch nicht gefunden, muss ich dazu sagen, mit Kamala Harris. Also es war wirklich in erster Linie mit Donald Trump. Und ich dachte, ich bringe dieses Thema mal mit. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Also das Thema ist schon spannend, ne? Und die Bilder, die wir aus dem US-Wahlkampf sehen, auch die Texte, die wir hören, die sind schon skurril. Also das ist ein völlig anderer Politikstil, als wir den in unserer Art, westliche Demokratie zu leben, gewohnt sind. Völlig anders. Also die Macht der Bilder hat eine ganz andere Bedeutung, als das bei uns der Fall ist.
Ja, ich habe zum Beispiel auch noch dann Bilder gesehen von Fernsehpfarrern, die für das Ohr von Donald Trump gebetet haben, das nach dem Attentat ja verletzt wurde. Das heißt, die haben sich alle an dieselbe Stelle die Hand gehalten. Und da war die Bühne voll dieses Fernsehpredigers. Und alle haben gemeinsam für dieses Ohr gebetet. Also ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber für mich mutet das sehr skurril an.
Ja, also es ist ungewohnt und insofern empfinden wir das als skurril. Mhm. Also klar, ist es im Rahmen der Religionsfreiheit möglich, diese Gebetspraxis halt eben ja zu praktizieren, zu haben. Für uns ist das etwas sehr Außergewöhnliches. Wir sind es im Grunde genommen gewohnt, dass wir die zwei großen christlichen Konfessionen haben, Katholiken, Lutheraner, und im evangelischen Bereich, im protestantischen Bereich prägt sich das noch einmal in verschiedene andere Verästelungen aus. In den Vereinigten Staaten ist es ja wohl so, dass da das Christentum sehr verästelt ist. Mhm. Es gibt die Katholiken, die haben so ihren Ursprung aus Irland, aus Italien, teilweise aus Deutschland und anderen Ländern. Und dann gibt es halt eben einen unglaublich großen Bereich an protestantischen Gemeinschaften, ganz normale Lutheraner, wie wir die auch kennen, bei uns in unserer Gesellschaft, und dann halt eben, ja, die, die ins Baptistische gehen, evangelikal ausgeprägt, also unglaublich bibeltreu, bibelfest, Dinge, die wir uns für unseren Bereich gar nicht vorstellen können. Allerdings gibt es das auch natürlich bei den Katholiken. Das muss man auch klar sagen. Auch da gibt es, geprägt von der Gesamtgesellschaft, sicherlich Ausübungen religiöser Praxis, die uns ungewohnt sind und uns auch einigermaßen eigenartig vorkommen.
Ja gut, nun ist aber in Amerika ja genauso wie bei uns die Trennung von Staat und Religion. Aber ich habe den Eindruck, das ist deutlich mehr jetzt gerade im US-Wahlkampf miteinander vermischt.
Ja, eindeutig.
Und um Zahlen zu nennen, ich habe dann mal weiter recherchiert und habe Zahlen gefunden, also es scheint tatsächlich so zu sein, dass 2016 wirklich der Anteil der katholischen Wähler und der weißen evangelikalen Wähler das Zünglein an der Waage waren, Donald Trump ins Weiße Haus zu hieven. Also das heißt, der Einfluss dieser Religionsgemeinschaften auf den Wahlausgang scheint ja nicht von der Hand zu weisen zu sein.
Ja klar, also ich glaube, das sehen wir sehr deutlich in den Vereinigten Staaten. Wenn wir einfach nur mal die Nachrichten schauen oder eine Reportage schauen, wie der US-amerikanische Wahlkampf gemacht ist, dann ist er, glaube ich, sehr stark, wirklich sehr stark auf einzelne Milieugruppen ausgerichtet. Ja, also die Schwarzen in Georgia oder der Arbeiter in Detroit oder halt eben Angehörige bestimmter religiöser Gruppen, Konfessionen, was auch immer es dann dort an Möglichkeiten oder Varianten gibt. Also es wird sehr klar und deutlich in die Milieus hinein Wahlkampf gemacht mit dem, was diese Milieus gerade auch brauchen, hören wollen oder was Teil ihrer eigenen Überzeugung ist. Also das wird im Grunde genommen von den wahlkämpfenden Personen, in dem Fall Trump oder Harris, bedient.
Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Themen und die Werte von diesen Religionsgemeinschaften vollkommen von der Politik besetzt werden. Also in dem Zusammenhang zum Beispiel bei Katholiken, da tobt jetzt in Amerika gerade im Wahlkampf komplett natürlich diese Spaltung zwischen Abtreibungsgesetzen, also Pro-Life gegen mir gehört mein Körper. Kamala Harris vertritt eine sehr bis hin zur spätabtreibenden Position und demgegenüber natürlich das eher konservative Lager, das komplett pro-life ausgerichtet ist. Das sind ja zutiefst katholische Themen auch, die da auf einmal gesellschaftlich gespiegelt werden und auch in diesen Wahlkampf mit hineinfließen.
Ja, ganz klar. Also das sind die Themen Abtreibung, das ist sehr deutlich sichtbar, haben wir ganz oft im US-amerikanischen Wahlkampf oben aufliegen. Das ist auch die Rolle der Frau, die Aufgaben des Mannes. Also Dinge, die uns befremdlich vorkommen, überhaupt zu diskutieren.
Ja, da werden traditionelle Werte gegen feministische Werte, also gegen feministischen Fortschritt gesetzt. Und etwas, was bei uns noch eher kompatibel ist, also was nicht so eine Trennung erfährt. Also weil natürlich kann eine Frau feministisch sein und trotzdem traditionelle Werte leben. Also das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Wenn ich mir den Wahlkampf angucke, wird das aber sehr deutlich getrennt.
Genau, es läuft auf Zuspitzung hinaus und für uns muss das nicht unbedingt eine scharfe Trennung sein, während das in den Vereinigten Staaten sehr wohl der Fall ist. Ich habe den Eindruck, dass die Vielzahl der Religionsgemeinschaften, die es in den USA gibt, dazu führt, dass die Religionsgemeinschaft als solche sich stärker ausprägt. Also wer dort Baptist ist und einer bestimmten Richtung angehört, ist das mit voller Überzeugung. Wer dort Lutheraner ist, ist das mit voller Überzeugung. Wer dort Katholik ist, ist das mit voller Überzeugung.
Ich fand das auch spannend, dass, also ich kann dem komplett zustimmen, das haben auch meine Recherchen ergeben. Ich fand es auch spannend, dass man das Gefühl hat, es geht gar nicht um parteipolitische Wahlentscheidungen, sondern die Wähler wählen das, wo ihre Glaubenszugehörigkeit liegt. Also wenn die Wählergemeinschaft katholisch ist, dann wählen die Katholischen, die Katholiken das, was, ich sag jetzt mal, die Gemeinschaft entscheidet und nicht mehr der Einzelne in seinem freien, also den hat er natürlich noch seinen freien Willen, aber so wie sich das für mich abzeichnet, auch von der statistischen Datenerhebung, scheint das nicht unerheblich zu sein, dass Wähler sich an dem orientieren, was ihre Glaubensgemeinschaft dann vorgibt.
Genau, es hat was auch mit Identität zu tun. Ich gehöre dort und dorthin, denen gehöre ich an, als Schwarzer in Georgia und Baptist und aus dem Arbeitermilieu, also aus einfachen Verhältnissen. Da gibt es gerade die skurrile Situation, dass die auf Trump abfahren, weil der möglicherweise das bessere Wirtschaftsprogramm in seiner Politik hat und dem da mehr Kompetenzen zugetraut werden. Bei allem Rassismus, der ihm gleichzeitig vorgeworfen wird, sind es die Farbigen in Georgia, die Baptisten sind, die ein bestimmtes Wirtschaftsprogramm wollen, damit sie im Grunde genommen den sozialen Aufstieg hinbekommen können. Leichter jedenfalls, ja. Die fahren auf Trump ab. Skurrile Situationen gibt es da insgesamt.
Dazu passt es auch, ich nenne das jetzt auch mal etwas despektierlich, dass sich Donald Trump in dem Wahlkampf zum Retter der Katholiken aufgeschwungen hat. Also das heißt, er sieht da die Religionsfreiheit der katholischen Gemeinschaften durchaus gefährdet, weil auch das FBI zum Beispiel sich in katholische Kirchen wohl eingefunden hat und fundamentalistische und extreme katholische Ausläufer da eben aufs Trapez gerufen wurden und auch ausrecherchiert wurden. Da hat er jetzt eine eigene Kampagne, die heißt Catholics for Trump. Also das heißt, du kannst dir ein Schild in deinen Garten stellen, wo du dich als Katholik outest und sagst, als katholischer Mensch wähle ich natürlich Donald Trump. Und er hat da eine Kampagne gemacht und sich selbst auch dafür eingesetzt, dass er gesagt hat, er hat bisher mehr für die Katholiken getan als jede andere Regierung in der Geschichte. Und es ist schon sehr offensichtlich, dass Donald Trump, er hat das in auch einer Rede so geäußert, er sagt, jetzt sind die Katholiken das Feindbild der demokratischen Bewegung. Danach, wenn man mit den Katholiken durch ist, kommen dann die Evangelikalen, die sollen sich also gar nicht mal so sicher fühlen. Das hat schon wiederum abstruse Züge für jemanden, der das so wie ich von außen beobachtet und sagt, mir war gar nicht bewusst, dass die Katholiken in Amerika gefährdet seien. Weil dann habe ich mir mal erlaubt, die Christenverfolgungen weltweit anzuschauen und zu schauen, welche Länder sind denn das eigentlich, wo die katholisch Gläubigen wirklich oder die christlich Gläubigen generell verfolgt werden oder wegen ihres Glaubens in Gefahr sind. Also da tauchen die USA noch nicht mal auf.
Ja, das ist halt typisch Trump, ne? Mhm. Also es wird polarisiert bis auf den Gipfel und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Also scharf formuliert, es werden Legenden in die Welt gesetzt und für wahr gehalten, im Übrigen auch eine Form von Glauben, die schon schwierig sind, muss ich sagen. Also Trump ist eine bizarre Persönlichkeit, der aber, das muss man zugestehen, wenn man das Ganze sich anschaut, unglaublich gut ist, was die Medienarbeit angeht. Social Media, die Art und Weise, wie er bei YouTube präsent ist. Sein Auftritt im Madison Square Garden, also im Grunde genommen im Kern einer demokratischen Hochburg, tritt Trump auf und verkündet das in seinen Ansprachen, was er halt eben sagt und setzt diese Dinge halt auch in die Welt, dass also die Katholiken in den Vereinigten Staaten vor Verfolgung geschützt werden müssen. Catholics for Trump ist eine Kampagne, die er aufgelegt hat. Man muss klar sagen, er liefert sofort das Merchandising dazu, also ja. Kaffeebecher, Schilder, die man im Vorgarten aufstellen kann und die ganze Palette. Also der Mann setzt Legenden in die Welt, die in seine Kampagne passen, um auf Biegen und Brechen US-Präsident zu werden.
Ja, er hat zum Beispiel auch bei einer Veranstaltung, wo zwei im Publikum ohnmächtig geworden sind, weil wahrscheinlich die Luft schlecht war. Und bis die Sanitäter dann zu den Ohnmächtigen vorgedrungen sind, hat er über die Lautsprecher zweimal Ave Maria abfeiern lassen. Ja. Also das heißt, die Inszenierung ist auch mit diesen katholischen Themen ist wirklich allpräsent. J.D. Vance, sein Vizekanzler, der ist 2019 zum katholischen Glauben konvertiert. Also der Katholizismus hat in diesem Wahlkampf einen unglaublichen Stellenwert.
Ja, das hatte er ja in den vergangenen Jahren auch. Mhm. Also wenn wir mal an John F. Kennedy zurückdenken und seine Kampagne, damals hatte man noch im Grunde genommen etwas Angst davor, vielleicht sogar etwas ausgeprägter Angst davor, dass ein Katholik US-Präsident wird, um halt nicht am langen Arm des Vatikans, des Heiligen Stuhls, des Papstes Politik machen zu müssen.
Aber das Absurde ist doch, dass Joe Biden ist nun erwiesenermaßen römisch-katholisch und dem spricht er das aber ab. Das ist kein echter Katholik.
Genau, und die Bischofskonferenz, das ist auch ein skurriler Blick auf die Katholiken in den Vereinigten Staaten, die Bischofskonferenz in den Vereinigten Staaten streitet darüber, ob Joe Biden, weil er zum Beispiel ein Abtreibungsgesetz unterschrieben hat, die Kommunion empfangen kann. Das ist schon schräg.
Halleluja.
Ja, aber so läuft es ja im Grunde genommen. Ja. Das zeigt allerdings auch, wie gespalten die Katholiken sind. Mhm. Also da gibt es wirklich die Kräfte im, wenn wir das jetzt mal politisch schematisch ausdrücken wollen, um es für diesen Podcast etwas einfacher zu machen, im stramm rechten Milieu, ja, die sind so unglaublich rechtsstehend, dass da kommen wir in Deutschland kaum mit zurecht. Aber auch diejenigen, die da weiter progressiv sind, sind für unsere Verhältnisse in Deutschland immer noch deutlich rechter, als wir das sind. Also das Verstehen dieses katholischen Milieus in den Vereinigten Staaten, mal abgesehen von dem protestantischen Bereich mit den vielen Verästelungen und kleinen Gruppierungen, das Verstehen dieses katholischen Milieus auch als Wählerpotenzial, auch von den Inhalten, die sie hören wollen, wofür sie stehen, fällt uns unglaublich schwer.
Ja, und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass Kamala Harris mit ihrer Kampagne da völlig den Anschluss verpasst hat. Also am Wochenende war zum Beispiel eine Fundraising-Kampagne von A.I. Smith. Das ist also ein katholisch ausgerichtetes Dinner, bei dem immer beide Anwärter traditionellerweise zum Dinner eingeladen sind, kurz eine Rede halten können. Donald Trump war da, Kamala Harris nicht. Sie hat sich per Videobotschaft zuschalten lassen oder ich glaube sogar nur eine Botschaft vorher abgedreht und die dann reinspielen lassen. Das ist natürlich schwierig, gerade wenn ich dann nochmal darauf zurückkomme, dass 2016 gerade die Katholiken das Zünglein an der Waage waren, verstehe ich nicht, warum man sich dann da ganz zurückhält.
Nein, das ist nicht schwierig, sondern Kamala Harris hat vorher analysiert, kann ich hier was gewinnen? Und da, wo sie nichts gewinnen kann, da engagiert sie sich nicht großartig. Während Trump genau weiß, im religiösen Milieu, egal welcher Konfession, habe ich Stimmpotenzial, also gehe ich dahin. Ist doch logisch.
Ja, das ist auch interessant, wie er sich selbst bezeichnet. Ich meine, er hat wirklich für alles auch eine, ich sag mal, eine Erklärung parat. Also wenn man ihm sein Privatleben vorwirft, also dreimal verheiratet, nachweislich mit einer Pornodarstellerin in irgendeiner Form liiert oder doch nicht liiert, dann wirft er einfach mal ganz nonchalant König David in den Ring und sagt, ja, also da ist er genau derselbe King David Märtyrer wie eben biblisch belegt. Ne?
Ja klar, also da wird dann halt in der Bibel nachgeguckt, okay, wo passt jetzt ein bisschen was ich in meinen Wahlkampf einbauen kann. Also ich kann nur sagen, Freunde, dem Burschen ist nicht zu trauen, was das angeht.
Es ist ja auch interessant, dass er sich selbst, ich habe dann überlegt, ist er eigentlich Christ? Also sehe ich irgendwie christliches Verhalten oder sehe ich vom Geist geführtes Tun in seinem Wesen? Kann man das irgendwie feststellen? Und bin darauf gestoßen, dass er sich selbst eben als stolzen Christen bezeichnet. Und dann denke ich, ja, aber dir ist schon klar, dass Stolz eigentlich eine Todsünde ist. Also ein stolzer Christ ist dann ja auch schon wieder absurd.
Ja, also ich kann jetzt schlecht sagen, ob Donald Trump
das
Christ
weiß ich auch
ist.
Nicht,
also wenn er getauft ist, ist er Christ. So, ne? Das ist jetzt mal so die Basis und das Mindestmaß, sag ich mal. Sein Lebensstil ist sicherlich der eines Politikers und nicht unbedingt der eines bewussten Christen. Also das nehme ich jedenfalls, wenn ich recherchiere über Suchmaschinen und so weiter, nicht unbedingt sehr ausgeprägt da. Die Bilder, die dort zu sehen sind, egal welche Situation, die Bilder sind inszeniert.
Ja,
den Eindruck habe ich immer, da gibt es nichts, was irgendwie nicht gestellt ist. So, und ja, leider ist es so, das muss ich an dieser Stelle auch einmal durchaus auch bewertend sagen, dass Wählerinnen und Wähler darauf reinfallen. Das ist schlicht und einfach der Fall. Also da ist jemand, der nach meiner Analyse hochgradig unaufrichtig ist, und das fällt mir persönlich besonders schwer, gerade im religiösen Bereich auch zu hören, ja, auf diese Art und Weise Politik macht, Wahlkampf macht, um Präsident zu werden. Ich halte das durchaus, ehrlicherweise will ich das klar sagen, für ein charakterliches Defizit.
Gleichzeitig hat er aber doch auch einiges für die Religionsgemeinschaften in Amerika getan. Also ich habe da schon einiges gefunden, wo er zum Beispiel geholfen hat, dass Kirchen und Wohltätigkeitsorganisationen eben nicht ihren steuerbefreiten Status verloren haben. Oder dass er Gesundheits- und soziale Dienste geschaffen hat, eben eine neue Abteilung für Gewissens- und Religionsfreiheit. Also er hat schon auch gehandelt. Das ist ja auch das, was man ihm auch generell immer noch zugute schreiben muss, dass er schon auch jemand ist, der macht.
Ja, also das muss man dann wirklich auch sehen. Er weiß auch um den Wert der Religionsgemeinschaften. Ja. Das eine ist die Religiosität, also die Frömmigkeit, der Glaube, das Leben aus dem Glauben heraus. Das ist das eine. Das andere ist, dass anerkannt wird, was Religionsgemeinschaften im Sozialgefüge einer Gesellschaft auf die Beine stellen können. Und das ist ganz erheblich wichtig in einem Land, das gar nicht so sehr das Sozialsystem ausgebaut hat, wie das in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. Da muss man anders ins Rad greifen, wenn ich das so sagen darf, auf der lokalen, auf der Gemeindeebene, um halt eben mit Menschen mit Beeinträchtigung, Senioren, Jugendlichen, Personen in der Arbeitslosigkeit, Alleinerziehenden und so weiter umzugehen, um denen auch ein möglichst gutes, gelingendes Leben zu ermöglichen. Und da Das sehe ich schon bei Trump und seiner Politik. Da erkennt er durchaus an, auch seine Gefolgsleute, da wird etwas auf die Beine gestellt. Im Übrigen sind seine Gefolgsleute diejenigen, die auf der lokalen Ebene etwas auf die Beine stellen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Die sind ja motiviert bis in die Haarspitzen teilweise. Also wir finden es bizarr, welche religiösen Ausprägungen das Ganze hat. Im Sozialgefüge, möchte ich fast sagen, sind die Religionsgemeinschaften in den USA unverzichtbar.
Absolut. Haben einen enormen Stellenwert, genau wie du gesagt hast. Weil es eben nicht staatlich reguliert ist, haben diese Religionsgemeinschaften einen unglaublichen Beitrag zum sozialen, gesellschaftlichen gelingen.
Genau, also es ist ja Kerngedanke der Vereinigten Staaten, das Stichwort Freiheit, also machen können, machen dürfen, Verantwortung übernehmen. Mhm. Der Staat hält sich sehr weit zurück und dann müssen Unternehmen, Sozialverbände, Gewerkschaften schlicht und einfach etwas auf die Beine stellen. Und die Religionsgemeinschaften sind da vorne mit dabei.
Und trotzdem gibt es eine enge Anbindung an den christlichen Glauben. Also ich höre sehr oft im Wahlkampf God bless America. Oder in den Gerichten siehst du immer in God we trust. Also das heißt, es gibt schon eine Ausrichtung des Staates an den christlichen Glauben. Und das bezeichnet Trump selber ja auch als christlichen Nationalismus. Also das heißt, da wird ja der Begriff der Nation in Verbindung gebracht mit dem biblischen Griff des Christentums.
Ja, das ist ja tief in der Tradition der Vereinigten Staaten, noch vor der Gründung der Vereinigten Staaten, als es noch britische oder englische Kolonien waren, schon der Fall gewesen. Das muss man ja klar sagen. Es waren ja Quäker, Presbyterianer und so weiter, Puritaner, die dort hinausgewandert sind, die man in England, Schottland so nicht mehr haben wollte. Die haben dort halt eben ihre Möglichkeiten bekommen. Vor allem, weil sie stark und auch verfestigt, gefestigt im Glauben waren, sind die aufs Schiff gegangen, sag ich mal, auf diese Nussschalen und haben den Atlantik überquert und dort dann Kolonien gegründet. Also das wirkt sich aus bis in unsere Gegenwart. Auf jeder Dollarnote steht in God we trust. Und das wirkt im Bewusstsein, das gehört zum Teil dieser Nation, woraus dann auch heraus dieser Begriff eines christlichen Nationalismus, eines nationalen Christentums. Wir können mit den Begriffen durchaus auch ein bisschen spielen, um vielleicht nachvollziehen zu können, welchen Wesenskern das Ganze hat. Was dieses ausmacht für die Vereinigten Staaten? Es ist Teil des Selbstverständnisses. Das kann man nicht einfach so streichen.
Ja, es ist ein nationaler Wert. Es ist eine Definition. Wir würden das als kulturprägend bezeichnen, aber es ist eine Kulturdefinition von Amerika, eines Amerikaners.
Ja, es ist Teil, oder es ist so etwas wie eine Klammer, die die Gesellschaft zusammenhält. So, und das muss man in gewisser Weise durchaus auch anerkennen.
Jetzt stelle ich mal die provokante Frage oder werf das mal einfach als Gedanke in den Raum. Hat denn Kamala Harris dann überhaupt noch eine Chance? Weil wenn die ganzen Religionsgemeinschaften sich jetzt offensichtlich, sogar die muslimischen Gemeinschaften, also alle Religionsgemeinschaften scheinen sich relativ einheitlich zu verständigen und hinter Donald Trump zu versammeln.
Also wir machen ja diese Aufnahme gerade
vor der Wahl.
Genau, vor der Wahl. Also insofern denke ich schon, dass Kamala Harris eine Chance hat. Mhm. Wir sprechen jetzt sehr stark über Trump, weil er derjenige ist, der
die Religionsgemeinschaften hinter sich auch versammelt und aktiv die Religionsgemeinschaften anspricht.
Ja. Wir sehen allerdings auch, in den Umfragen gibt es scheinbar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Also insofern, der Wahlausgang scheint offen zu sein und man muss jetzt gucken, was passiert tatsächlich am 5. November. So, das muss man abwarten und sehen. Ich sehe schon, dass Kamala Harris Chancen hat. Genauso wie Donald Trump Chancen hat. Trump bedient eher das religiös geprägte Milieu, den ländlichen Raum, die Wählerschaft, die dort lebt. Und Kamala Harris bedient eher das städtische, das urbanere Publikum mit den Gedanken und Überlegungen und Lebensstilen, die es dort halt gibt. Und man muss schauen, was daraus wird.
Ja, ich hatte eigentlich auch den Eindruck, ich habe auch die Rede von Michelle Obama mir angehört, dass die Demokraten aber eher mit Klischees arbeiten. Also da sind sehr viele klischeebehafteten Reden und Argumentationen, zum Beispiel wenn es um Abtreibungen geht. Also da hat Michelle Obama doch dann an die Männer in dem Land insistiert und darum gebeten, eben zum Wohle der Freiheit ihrer Frauen und ihrer Töchter, doch eben nicht Donald Trump zu wählen. Und da habe ich gedacht, das ist ein sehr klischeehaftes Bild. Also zu sagen, jemand, der gegen Abtreibung ist oder für Abtreibung ist, daraus eine Rückkopplung zu machen auf eine Vaterrolle oder ein Ehemannverständnis, finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt.
Naja, Plattitüden bedienen sie beide, ne? Mhm. Das muss man klar sagen. Jeder für das eigene Milieu. Und Michelle Obama, Barack Obama bedienen halt eben das Urbane. Ja, so eine Stadt wie New York oder Los Angeles, San Francisco, Detroit, die sind eher aufgehoben vielleicht in diesem Bereich, während der ländliche Raum, Idaho oder was auch immer es da gibt, Nebraska, Tennessee, eher bei Trump vielleicht so sind. Also das Plattitüden gibt es, glaube ich, auf beiden Seiten.
Ja, ich meine damit aber auch, dass das so extrem sich für mich abgezeichnet hat, dass ich fast das Gefühl hatte, das ist nicht ein Wahlkampf Republikaner gegen Demokraten, sondern ein Wahlkampf Gläubige gegen Nichtgläubige.
Ja, Lebensstil gegen Lebensstil.
Ja.
Und so kommt es mir eigentlich vor. Genau. Also wir haben ja in den USA auch dieses Phänomen dieser Studentenbewegungen und sowas. Also das ganze Woke, das es gerade im universitären Milieu bei jungen Erwachsenen gibt, bei Hochschulprofessoren gibt. Also das scheint eine eigene, ich möchte fast sagen, Bubble zu sein. Mhm. Die wird klar bedient. Trump hat seine Milieus, die bedient werden. Also da steht gerade Lebensstil und Denkrichtung gegeneinander. Und leider, das möchte ich auch noch mal sagen, scheinen die Fronten sehr, sehr verhärtet zu sein. Also ja, man muss gucken.
Das ist mir auch aufgefallen.
Man muss gucken, was passiert, wenn Trump die Wahl verliert. Welche Reaktionen gibt es? Wird das einfach so akzeptiert? Da könnten wir froh sein. Oder aber gibt es auch gewalttätige Auseinandersetzungen? Wie verhält sich das Milieu, das durch Kamala Harris eher vertreten wird? Was passiert an Universitäten? Was geht da vor sich? Es wird schon spannend werden, glaube ich.
Ja, zumal, wie du gesagt hast, mit Plattitüden um sich geworfen wird, für die ich auch nochmal eine Lanze brechen möchte, weil die mir einfach wirklich auch aufgestoßen sind. Also zu sagen, jemand, der traditionelle Werte lebt oder eher konservative Werte lebt, auch als Mann, ist deswegen ja nicht unbedingt ein Gewalttäter oder ein Frauenschläger oder ein Töchter misshandelnder Vater. Das fand ich ein bisschen sehr überspitzt und das fand ich auch ein bisschen sehr unangebracht.
Das kannst du als Frau eher beurteilen als
ja.
Ich.
So? Ja, weil es so, ich sehe halt in Amerika, wenn ich dann so rüberblicke und auch auf den Wahlkampf, da sehe ich so viele Spaltungsthemen. Also Gläubige, Nichtgläubige, Männer gegen Frauen, Feministinnen und Woke gegen auch andere wieder und Traditionelle, dann gibt es eine Red Pill. Also ich sehe sehr viel Spaltungsthemen und das finde ich etwas verwirrend, um es wirklich zu sagen. Also das finde ich schade, aber es ist mir halt extremst aufgefallen, jetzt in diesem Wahlkampf, ich meine Plattitüden hin, Plattitüden her, aber dahinter verbergen sich ja Haltungen.
Ja, ganz klar. Und also mir fällt es auch entsprechend auf, wie gespalten dieses Land seit einiger Zeit ist. Und das ist ja nicht etwas, was also die letzten 4 Jahre sich so entwickelt hat. Das liegt ja deutlich mehr Jahre zurück. 10, 12, 15 Jahre. Da ist ja etwas angefangen, da hat etwas begonnen, Fahrt aufzunehmen in die Richtung, die wir heute hier im Grunde genommen beobachten und diskutieren in diesem Podcast.
Dann lass uns doch noch mal einen Blick Richtung Deutschland werfen. Wäre denn so ein Wahlkampfthema Gläubige? Wäre das überhaupt etwas, weil ich schon das Gefühl habe, wir in Deutschland, wir entscheiden schon parteipolitisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns Religionsgemeinschaften verpflichtend einen Wahlzettel abgeben.
Na, die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Also als eine christlich-demokratische Union, christlich-soziale Union klar geprägt wurde vom katholischen Milieu und man sich im Grunde genommen ja gegenseitig befruchtet hat. Ne? Das war ja teilweise der politische Arm der Kirchen. Und umgekehrt, also das Wirken hinein in die Kirchen und die Position, das ist natürlich hier bei uns so nicht mehr gegeben. Die Kirchen sind weitgehend diskreditiert, das muss man auch nüchtern feststellen. Und insofern sind sie nicht mehr der politisch relevante Partner, wie das bis in die 90er Jahre teilweise hinein noch der Fall gewesen ist. Das nehme ich schon wahr. Gleichwohl merke ich auch, dass die Kirchen immer noch auch eine ganze Menge auf die Beine stellen. In den lokalen Bezügen, in sozialen Bezügen, Menschen untereinander. Da ist die Kirche immer noch ein ordentlicher Faktor. Aber sie ist deutlich weniger politisch relevant, als das früher der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite, das möchte ich eben noch anfügen, sind die Kirchen durchaus in der Lage, auch Stimmungen mit zu beeinflussen. Und haben sicherlich bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv Einfluss auf Wählerverhalten, auf die politische Großwetterlage, wie auch immer.
Und gleichzeitig haben wir im Vergleich zu Amerika eben auch einen Bundeskanzler, der eben den Eid abgelegt hat, ohne mit Gottes Hilfe gesagt zu haben, geäußert zu haben. Anders als Donald Trump, God save America, God bless America und America first und so weiter.
Das ist vollkommen in Ordnung für mich, die Eidesleistung ohne religiösen Bezug zu machen. Das ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich sein soll. Darauf schaue ich gar nicht so sehr. Ich finde es deutlich wichtiger zu gucken, welchen Wert hat eine Religionsgemeinschaft für das Sozialgefüge? Was wird durch diese Religionsgemeinschaft verkörpert, in die Gesellschaft eingebracht? Wie wichtig ist eine Kirche? Auch für das geistige und geistliche Fundament, auf dem wir stehen müssen. Es reicht meiner Meinung nach nicht unbedingt aus, sich lediglich auf eine Verfassung zu berufen, also eine Landesverfassung oder das Grundgesetz, sondern das braucht auch seinen geistigen und geistlichen Inhalt, sag ich mal, und ein gewisses Wertegerüst. Ansonsten wird es nämlich ziemlich schwierig und ich möchte fast sagen sogar auch kalt.
Ja, ich meine damit aber noch was anderes. Also im Gegensatz zu Donald Trump hat ja unser Bundeskanzler durch seine Handlung nicht unbedingt in Glaubensgemeinschaften Wählerstimmen gesehen. Also das heißt, wir in Deutschland sehen schon zuerst den Wähler und unabhängig seiner Religionszugehörigkeit.
Ja, wir sind weniger milieuorientiert, genau, als das im US-amerikanischen Wahlkampf der Fall ist. Wir gucken auf andere Milieus, auf andere Lebensstile, auf andere Denkrichtungen, die es so gibt. Aber diese fest zementierten und abgegrenzten Milieus haben wir hier bei uns in dem Sinne so nicht unbedingt. Das liegt einfach auch, ja, daran, in den USA gibt es halt eben die Frage der Identität, wo gehöre ich hin? Als Italiener habe ich einen italienischen Vornamen, ich habe einen italienischen Nachnamen, ich bin selbstverständlich Katholik, dementsprechend werden meine Kinder getauft, kommen zur Kommunion, werden gefirmt und so weiter und so weiter und ich gehe sonntags in die Kirche. Das ist dort ausgeprägter. Das trifft auch nicht auf jeden Italiener oder Iren zu oder was auch immer es dort gibt. Ja, das will ich hier gar nicht unbedingt sagen. Aber die Zugehörigkeit zu meinem Milieu mit dem entsprechenden sozialen Gebilde, das ist dort ausgeprägter, als es bei uns halt eben der Fall ist.
Ja, aber ich denke, das liegt auch daran, dass die Religionsgemeinschaften in den USA sich ja selber finanzieren müssen. Also das heißt, die müssen ja ein viel engeres Verhältnis zu ihren Gemeindemitgliedern aufbauen, weil das viel mehr gemeinschaftlich orientiert ist. Also das ist mehr Geben und Nehmen im Fokus, weil sie sind ja darauf angewiesen, dass ihre Gemeindemitglieder sie auch wirtschaftlich unterstützen.
Genau, die Religionsgemeinschaften in den Vereinigten Staaten wissen, dass sie verdienen müssen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zunächst einmal Vertrauen, das ist das geistig-geistliche, und sie müssen verdienen in wirtschaftlicher Hinsicht. Also wenn ich ein Gemeindehaus unterhalten möchte, muss ich mich ins Zeug legen, um das entsprechende Fundraising hinzubekommen, also Spenden generieren zu können, damit ich dieses Gemeindehaus mit Kirche und allem, was dazu gehört, auch unterhalten kann. Schlicht und einfach. Ich muss leisten und ich muss dann auch entsprechend liefern. Das ist in Deutschland deutlich anders ausgeprägt. Wir haben hier die Kirchensteuer. Das Geld wird zwar weniger, aber es kommt schon irgendwo her. Wir werden uns in Deutschland auch umstellen müssen, was die Kirchensteuer angeht, gar keine Frage. Aber der Leistungsgedanke und liefern zu müssen, ist über dem Atlantik, also auf der anderen Seite, deutlich ausgeprägter. Und dementsprechend ist es auch konturierter, klar.
Und deswegen wird es wahrscheinlich auch eher akzeptiert, wenn Donald Trump eine Kampagne loslässt, die da heißt Catholics for Trump. Ich könnte mir das auf dem deutschen Raum gar nicht vorstellen, also Olaf Scholz für Katholiken, also das würde, glaube ich, auf dem deutschen Markt gar nicht funktionieren. Bei Übersee schon, weil die natürlich eher dann von Gläubigen als Zielgruppe ausgehen. Also die müssen mehr eine Zielgruppendefinition haben, ja, als das jetzt hier in Deutschland der Fall ist.
Ja, genau. Also hier gibt es ja auch durchaus politische Bewegungen, ne? Mhm. Also wenn es um das Stichwort Abtreibung geht, das hatten wir vorhin schon einmal, mhm, ja. Der Marsch für das Leben, Christdemokraten für das Leben und so weiter. So. Aber das sind letztlich kleinere Gruppen, Randgruppen, die diese Stärke und diese Kraft, wie sie sie in den Vereinigten Staaten haben würden, bei weitem nicht aufbringen. Die sind praktisch für Wahlergebnisse kaum relevant. Und es ist eher das Privatvergnügen von politisch Engagierten, sich in diesem Bereich zu engagieren.
Ja, weil eben die Glaubensgemeinschaften hier bei uns nicht den Stellenwert haben und auch nicht so historisch gewachsen sind, wie das halt in Amerika der Fall ist, in den USA.
Genau, nochmal zum Beginn, mhm, der Vereinigten Staaten, als sie noch Kolonien waren. Es sind dort Personen hinausgewandert und haben Kolonien gegründet, die religiösen kleinen Splittergruppen angehört haben, die in ihrer Ursprungs- oder Herkunftsgesellschaft kaum anerkannt waren oder als Störenfriede wahrgenommen wurden. Mhm. Die sind dorthin rübergegangen und haben dort eine Zelle gebildet, die feststand im Glauben, im religiösen Inhalt. Und diese Kultur, natürlich mit allen Veränderungen durch die Jahrhunderte hindurch, gar keine Frage, historische Ereignisse hat es gegeben. Der Kerngedanke ist allerdings bis heute erhalten geblieben und hat sich auf weitere Religionsgemeinschaft, Stichwort Katholiken, ausgedehnt.
Dann frage ich dich doch jetzt mal nach deiner Einschätzung zum Schluss. Was glaubst du, welchen Einfluss die Religionsgemeinschaften auf das Wahlergebnis am 5. November haben?
Ich glaube, einen ganz erheblichen. Es würde mich nicht wundern, wenn Donald Trump gewählt wird und wenn die Analysen herausbringen, dass die Religionsgemeinschaften einen enormen Einfluss darauf hatten.
Diese Einschätzung schließe ich mich an. Und wir sind beide gespannt auf das Ergebnis am 5. November. Hinterlasst doch gerne mal eure Kommentare, wie ihr das einschätzt. Das Ausmaß dieses religiösen Einflusses war mir so nicht bewusst, also auch bis hin, dass Donald Trump eine eigene Bibel rausgebracht hat Anfang des Jahres. Also das fand ich schon alles sehr, sehr skurril. Und auch er hat gesagt, jeder Wähler müsse am 5. November die Hand Gottes auf seiner Wahlurne spüren. Also er treibt das schon wirklich bis zum Extrem, finde ich. Ich bin gespannt, ob sich das für ihn so auszeichnet. Und danke dir für das Gespräch, Jan, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.